Weltspiegel Thema.
Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt. Wir quatschen mit euch über das, wofür die Nachrichten keine Zeit haben, mit Leuten, die so viel erleben und so viel zu erzählen haben. Unsere Reporter in der Welt, die nehmen uns mit auf die Reise, jede Woche neu, eine halbe Stunde lang im Weltspiegel-Podcast. Diesmal mit mir, mit Philipp Abresch. In dieser Woche geht's nur um ein Thema, um Corona. Ausgangssperre, Social Distancing, die Krankenhäuser zum Teil vollkommen überfüllt und jetzt schon tausende Tote in China, den USA, in Italien, in Spanien. Viele fragen sich, wie lange geht das noch so? Wie kommen wir da wieder raus? Müssen wir vielleicht so lange warten, bis es einen Impfstoff gibt? Das Rennen um so einen Impfstoff ist längst losgegangen und vor allem darüber sprechen wir heute mit der Infektiologin Marilyn Addo von der Uniklinik Hamburg-Eppendorf vom UKE, die an einem Impfstoff forscht. Außerdem mit meiner Kollegin Sandra Razzo in Singapur und wir gehen nach New York zu unserem Hörfunkkorrespondenten Peter Mücke. Wir fangen mal an in Singapur. Sandra Razzo, wer in Singapur stationiert ist, den trifft man meistens mit einem Koffer in der Hand, irgendwo in Südostasien. Jetzt bist du auch zu Hause, du kannst nicht reisen, du darfst nicht reisen, aber sonst scheint in Singapur fast alles so zu sein wie eh und je. Haben die Singapurer ihre Hausaufgaben richtig gemacht?
Ich war vorhin gerade bei mir kurz um die Ecke was einkaufen. Da konnte man in der Tat das Gefühl haben, dass alles ganz normal ist. Die Restaurants waren auf, die Wäscherei war auf der Baustelle wurde geklopft und gehämmert. Aber das ist natürlich nur ein Teil der Realität hier in Singapur. Es fehlen zum Beispiel 330.000 Touristen aus China, die hier jeden Monat kommen. Und dass die nicht da sind, das merkt man natürlich ganz deutlich im Stadtbild. Und Singapur hat natürlich auch bei den Regeln noch mal nachgeschraubt in den letzten anderthalb, zwei Wochen. Denn es gibt inzwischen ganz viele importierte Fälle, nämlich Rückkehrer, die in Europa im Skiurlaub waren oder auf Geschäftsreise in den USA oder Studenten, die in Großbritannien studieren, die jetzt alle zurückkommen und die zum Teil eben neue Fälle mit nach Singapur bringen. Und deswegen hat man die Maßnahmen hier auch verschärft. Kein Ausländer darf mehr nach Singapur einreisen. Auch wenn ich jetzt das Land verlassen würde, dann könnte ich nicht einfach so zurückkommen. Also man hat diese Maßnahmen nochmal deutlich verschärft und auch in Bars kann man jetzt inzwischen nicht mehr gehen und man muss auch in Restaurants 1 Meter Abstand halten. Aber die Shopping Malls sind noch geöffnet, die Schulen sind noch geöffnet, Kitas und Museen. Also es gibt noch so etwas wie relative Normalität im Vergleich zu vielen anderen Ländern.
Was machen die Singapurer anders als wir Europäer?
Also Singapur hat in jedem Fall sehr, sehr schnell reagiert. Als es Anfang Januar die ersten Meldungen aus China kamen über eine eigenartige Häufung von Lungenkrankheiten, da haben hier in Singapur sämtliche Alarmglocken geläutet und man hat sofort eine Taskforce gebildet, eine Krisenkommission. Da waren mehrere Ministerien dran beteiligt und hat man sich überlegt, was machen wir? Denn Singapur hat eben ganz viele, nicht nur Touristen, aber auch Geschäftsleute, die jeden Monat aus China einreisen und Singapur war sofort klar, wir werden davon nicht verschont werden. Wenn sich daraus eine Epidemie oder Pandemie entwickelt, dann ist Singapur mit als erstes betroffen. Und so hat man sich dann schnell entschlossen, einen Notfallplan aus der Tasche zu ziehen. Man hat ganz schnell dafür gesorgt, dass man Testkits zur Verfügung hat. Und die hat man dann ganz schnell auf die Krankenhäuser verteilt, sodass Singapur sehr, sehr schnell in der Lage war, ganz viele Menschen zu testen. Letzte Woche rühmte sich Singapur nach einigen eigenen Angaben damit, dass man so viele Tests in Relation zur Bevölkerung gemacht hat, wie kein anderes Land auf dieser Welt. Das geht natürlich relativ leicht in einem Stadtstaat, so wie Singapur es ist, aber es ist nur ein Teil des Erfolgs, würde ich sagen. Auf der anderen Seite hat Singapur auch extrem gesetzt auf Contact Tracing, also dass man ganze Teams gebildet hat, die nachvollzogen haben, mit wem hatte der Infizierte denn Kontakt und wen muss man noch isolieren. Einfach um zu verhindern, dass sich die Krankheit immer weiter in so einer Stadt wie Singapur ausbreitet. Und die Leute leben nun mal hier sehr, sehr dicht aufeinander. 5,6 Millionen Einwohner auf relativ kleinen Raum. Und da hat man wirklich extrem darauf geachtet, dass sich da die Kreise nicht zu weit bilden und war da auch sehr, sehr streng. Und dann muss man dazu sagen, hier werden Infizierte nicht einfach zu Hause gelassen. Auch die leichteren Fälle kommen alle grundsätzlich ins Krankenhaus, bis sie am Ende 2-mal negativ getestet werden. Erst dann werden werden sie wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Und man hat auch von Anfang an sehr stark auf offene Kommunikation gesetzt nach außen. Also man kann sich hier mit so einer App anmelden bei der Regierung und da bekommt man jeden Tag zweimal am Tag so ein Update über neue Fälle, über neue Maßnahmen. Also man, die Regierung informiert die Bürger wirklich jeden Tag aufs Neue, was gerade los ist, also um auch so für Transparenz zu sorgen. Das muss man ganz deutlich sagen.
Hier sind seit 2 Wochen die Schulen zu. Deine Kinder gehen in Singapur vollkommen normal in die Schule. Machst du dir keine Sorgen?
Also meine Kinder haben inzwischen vorgezogene Osterferien. Die hat man nämlich um eine Woche nach vorn gezogen, einfach weil die Schule gesagt hat, inzwischen es kommen noch so viele heimreisende Rückkehrer zurück, die potenziell das Virus in sich tragen können. Deswegen hat man sich kurzfristig entschlossen, die Osterferien eben vorzuziehen, um diese Rückreisewelle abzuwarten und um dann mal weiterzugehen. Aber im Moment gehe ich noch davon aus, dass meine Kinder in 1,5 Wochen wieder in die Schule gehen. Man hat aber die Vorsorge getroffen. Also sie haben ihre Laptops und iPads und andere Materialien mit nach Hause bekommen für den Fall, dass man am Ende doch auf E-Learning umsteigt. Da hat auch die Stadt Singapur inzwischen mal so ein bisschen die Schrauben angezogen. Und zwar versucht man jetzt ein besonderes Modell auszuprobieren. Also man möchte auf keinen Fall die Schulen ganz schließen. Man sagt, das sei doch ein viel zu großer Eingriff auch in das Leben sehr, sehr vieler Menschen. Insofern versucht man jetzt einen Mittelweg. Die Kitas sind nach wie vor auf und die Schulen sollen ab morgen einen Tag E-Learning ausprobieren. Also mittwochs sollen immer die Grundschüler zu Hause bleiben und dann zu Hause lernen und donnerstags sollen es dann die weiterführenden Schulen machen. Aber man möchte eigentlich verhindern, dass man die Schulen ganz, ganz zumacht.
Vor 2 Wochen haben hier noch alle gelacht, wenn mal jemand vorgeschlagen hat, eine Maske zu tragen. Inzwischen gibt es keine Masken mehr. Ich finde diese Diskussion um Atemmasken hier in Deutschland, also anziehen oder nicht, das zeigt, dass so ein Virus für uns hier in Deutschland irgendwie doch noch eine vollkommen neue Erfahrung ist, dass man unsicher ist, wie man sich jetzt genau verhalten soll. In Singapur habe ich den Eindruck, weiß jeder ziemlich genau, was zu tun ist. Woran liegt das?
Na, Singapur hat viel Erfahrung mit Infektionskrankheiten, auch mit anderen Viruskrankheiten wie das Denguefieber zum Beispiel. Da gibt es immer wieder Wellen. Also man ist darauf vorbereitet. Außerdem hat Singapur 2003 eine traumatische Erfahrung gehabt mit dem SARS-Virus, also einem Verwandten von Covid-19. Und damals war man längst nicht so gut vorbereitet. Und es haben sich damals auch sehr viele Ärzte und Krankenschwestern bei Patienten angesteckt. Und deswegen hat man danach gesagt, wir brauchen einen umfassenden Pandemieplan und den hat man entwickelt. Man hat ein brandneues Zentrum, nationales Zentrum für ansteckende Krankheiten entworfen und gebaut. Das ist erst im September hier eröffnet worden, genau zur richtigen Zeit, könnte man sagen. Und man hat sich eben ganz genau überlegt, welche Schritte man gehen muss und was es in Singapur eben auch gibt, um diesen Run auf die Kliniken zu vermeiden, hat man 900 spezielle Arztpraxen und Kliniken festgelegt. Die haben dann ein bestimmtes Training bekommen, wo es eben Ärzte gibt, die sich darauf spezialisieren sollen, die Fälle vorher sozusagen auszusortieren, also zu entscheiden, ist das jetzt nur eine normale Grippe oder gibt es da wirklich den Verdacht auf Covid-19? Und diese Arztpraxen werden auch vom Gesundheitsministerium regelmäßig mit der entsprechenden Schutzkleidung versorgt. Die sind da also insofern gut aufgestellt, um dieser ganzen Krise entgegenzutreten.
Sandra, du durftest dir ja auch das Forschungszentrum in Singapur angucken und hast echt interessante Leute getroffen. Wir hören mal rein in dein Stück.
Das brandneue, erweiterte nationale Zentrum für ansteckende Krankheiten. Patienten, Labore, Forscher, hier alles unter einem Dach. Singapur bringt seine Infizierten in solche Einzelisolierzimmer mit Eingangsschleuse. Unterdruck und Spezialfilter verhindern, dass kontaminierte Luft nach außen dringt. Seit Jahren haben wir geahnt, dass ein neuer Atemwegsvirus auf uns zukommen kann, sagt die Chefin des Zentrums, Yi Sin Liu. Im Jahr 2003 hatten wir SARS und seitdem gab es immer wieder Virusinfektionswellen wie Dengue oder erst 2016 das Zika-Fieber. Wir wussten immer, dass es nicht die Frage ist, ob, sondern nur wann so ein Virus auftaucht. Darauf muss man vorbereitet sein, sonst bereut man das.
So in that case, be ready rather than be sorry.
Während meiner Zeit als Korrespondent in Singapur fand ich immer wieder verblüffend, mit welch langem Atem Singapur eigentlich plant in allen Bereichen des Lebens, wie die Regierung entscheidet, in welche Zukunftstechnologien sie investieren will und wie konsequent sie das dann auch durchzieht. Singapur hat schon vor vielen Jahren systematisch zum Beispiel in Biotech-Firmen investiert. Die haben von null auf einen Standort errichtet, auch für exzellente medizinische Forschung. Zahlt sich das jetzt aus, dieser Weitblick?
Na, es gibt zwei Dinge, die eine Rolle spielen. Einerseits muss man natürlich noch mal sagen, Singapur ist selbstverständlich ein Staat, der doch autoritär geführt wird. Also da gibt es keinen Widerspruch, da gibt es keine großen Diskussionen mit Oppositionsparteien, welchen Plan man verfolgt, sondern die Regierung kann hier relativ schalten und walten, wie sie das möchte und eben auch Entscheidungen treffen über viele Jahrzehnte, ohne dass sie groß Gegenwehr oder Widerspruch erwarten muss. Und man muss dazu sagen, Singapur ist ein Inselstaat ohne natürliche Ressourcen. Das hat der Staatsgründer schon vor 50 Jahren sehr klar gesehen und hat gesagt, wir müssen in unsere Menschen investieren, wir müssen in Bildung investieren, denn das ist das einzige Kapital, was wir haben. Und so hat man es eben auch vielen Firmen sehr einfach gemacht, sich hier anzusiedeln. Und man setzt eben auf Zukunftsindustrien. Und selbstverständlich, das macht sich jetzt bemerkbar und bezahlt. Und gerade gestern gab es hier auch positive Nachrichten, denn Singapur, eine Firma hier, hat gerade einen Schnelltest entwickelt für Covid-19. Normalerweise ist es ja so, man braucht einen Rachenabstrich und dann dauert es mehrere Stunden, bis man das im Labor untersucht hat und man feststellen kann, hat der Patient Covid-19 oder nicht. Inzwischen ist es so, die Firma, die jetzt in einigen Wochen ihre Testkits anbieten kann, hat gesagt, wir brauchen inzwischen nur noch 10 Minuten. Und das ist natürlich ein riesiger Fortschritt und das kann natürlich künftig auch an der Grenze bei der Einreise oder bei bestimmten Clustern ganz schnell in der Praxis angewendet werden, dass man sagt, wenn das nur noch 10 Minuten dauert, dann ist das ein riesiger Gewinn auch für die Bewegungsfreiheit von Menschen natürlich.
Singapur ist Teil einer globalen Allianz, die jetzt nach einem Impfstoff gegen Corona sucht. Woran forschen die Wissenschaftler in Singapur genau?
Die Forscher hier haben sich mit einer großen amerikanischen Firma zusammengeschlossen und wollen nächste Woche damit beginnen, ihren Impfstoff an Mäusen auszutesten. Sie sagen, wir haben das Virus so entschlüsselt, dass wir schon jetzt im Reagenzglas viele Vorhersagen machen können, welche dieser Stoffe die DNA des Virus angreifen und welche nicht. Aber trotzdem, was im Reagenzglas funktioniert, muss nicht am Tier oder am Menschen funktionieren. Bei dem Erreger SARS hat man zum Beispiel festgestellt, dass ein geplanter Impfstoff dann die genaue gegenteilige Wirkung hatte. Also man muss da ganz vorsichtig sein. Aber einer der Virologen, mit dem ich gesprochen habe, der sagte, wir beschleunigen jetzt ganz viele Prozesse. Also was sonst in 3 bis 5 Jahren passiert, das versuchen wir jetzt innerhalb von Wochen und Monaten zu machen. Einfach weil wir wissen, wir brauchen unbedingt diesen Impfstoff.
In Singapur hat es bisher nur 3 Tote gegeben. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, wir in Deutschland, da können wir uns wirklich noch was abgucken bei den Singapurern?
Also ich denke, dass Deutschland eine Sache ganz richtig macht, nämlich auf viel Testen zu setzen. Testen, testen, testen. Das ist eines der Erfolgsgeheimnisse des Singapurer Modells und auch dieses sogenannte Contact Tracing, also das Ausfindigmachen von Kontakten von Infizierten, das kann sich auch in einer späteren Phase noch lohnen. Denn wenn man so etwas wie normales Leben haben will, dann muss man sich, solange es eben keinen Impfstoff gibt, überlegen, wie man es erreichen kann, dass sich möglichst viele Menschen dann doch wieder relativ normal und frei bewegen können. Und da sind die Singapurer bisher relativ erfolgreich, wobei man hier auch sagen muss, Singapur hat vielleicht die eine oder andere Schlacht gewonnen, aber siegreich ist man am Ende noch lange nicht, denn das Ganze wird sich noch über Monate hinziehen und auch Singapur ist da nicht davor gefeit, dass es hier noch zu einer ganz großen Krankheitswelle kommt.
Dank dir, Sandra. Ich hoffe, du kannst bald wieder wie gewohnt auf Drehreise gehen durch dein Berichtsgebiet. Weltweit forschen knapp 40 Einrichtungen an einem Impfstoff gegen Corona. Die Infektiologin Marilyn Addo vom UKE in Hamburg ist eine dieser Forscherinnen. Frau Addo, ich freue mich, dass wir miteinander sprechen können. Ich nehme an, Sie haben gerade richtig viel zu tun. Können Sie uns mal schildern, wie im Moment bei Ihnen die Lage am UKE ist?
Ja, also momentan ist die Lage am UKE noch sehr kontrolliert und ruhig. Wir haben uns ja seit mehreren Wochen vorbereitet auf die steigenden Fallzahlen im Krankenhaus. Aber so einen Statusbericht von heute zum Beispiel haben wir ungefähr 20 Patienten auf der Normalstation und ungefähr 17 auf der Intensivstation. Wir haben ganz viele Kapazitäten noch und ganze Stationen, die im Grunde genommen sehr viel Bettenkapazität haben, sodass wir auch gut gerüstet sind, um weitere Patienten aufzunehmen. Personal wird geschult und im Moment ist es noch ein abwartendes, gut vorbereitet sein.
Vor 6 Wochen war ich bei Ihnen im Tropeninstitut, wo Sie ja auch forschen. Da schien das Virus noch ziemlich weit weg. Irgendwo in China, irgendwo in Wuhan. Jetzt fast 70.000 Infizierte in Deutschland. Tausende sind in Europa schon gestorben. Hat Sie auch überrascht, wie schnell das Virus seinen Weg zu uns gefunden hat?
Ja, das hat mich sicherlich wie auch wahrscheinlich alle Experten schon überrascht. Ich kann mich noch sehr gut an die E-Mail erinnern, in der berichtet wurde, es gibt ein neues Coronavirus. Das habe ich noch an Kollegen geteilt. Und dass wir uns jetzt in 3 Monate später in so einer Situation finden würden, das hat wohl keiner in diesem Ausmaße erwartet.
Sie arbeiten am UKE in Hamburg und forschen ja auch an einem Impfstoff gegen Covid-19. Wie weit sind wir denn mit diesem Impfstoff?
Ja, also wir arbeiten in einem wissenschaftlichen Konsortium, wo wir uns mit Impfstoffen gegen neuartige Erreger beschäftigen. Und wir haben sind schon seit mehreren Jahren in der Entwicklung eines anderen Coronavirus-Impfstoffs unterwegs und konnten deswegen dieses Impfstoffprogramm schnell adaptieren. Wo sind wir da jetzt momentan? Das ist ja immer so ein Staffellauf. Man muss das ja erst bauen, das Virus, und dann muss es getestet werden, meistens in Tiermodellen. Und dann kommt irgendwann die klinische Prüfung an Menschen. Wir sind das Ende dieser Kette. Also in München ist der Impfstoff schon gebaut worden. Der wird jetzt weiter getestet und vermehrt. Und wir bereiten derzeit gerade die klinische Studie vor und müssen natürlich auch lernen von unseren infizierten Patienten, was entwickeln die denn für Immunantworten, was brauchen wir denn in unserem Impfstoff, was hat denn jemand, der ausgeheilt ist, was hat er denn gebraucht an Antikörpern oder T-Zellantworten. Diese Experimente laufen jetzt hier auch schon in Hamburg.
So einen Impfstoff zu entwickeln, das ist ja unglaublich aufwendig. Sie haben das ja gerade schon beschrieben. Was sind da die größten Hürden, die Sie nehmen müssen?
Also es gibt, glaube ich, mehrere Stationen, wo es so ein bisschen Engpässe gibt oder vielmehr, wo es die Entwicklung verlangsamt ist. Also es müssen Kapazitäten geschaffen werden, dass der Impfstoff in großen Mengen hergestellt werden kann. Das läuft mit industriellen Partnern schon. Und dann ist ja ein Impfstoff immer etwas, das man gesunden Menschen verabreicht. Das heißt, wir müssen wirklich sehr gut darauf achten, dass es keine schlimmen Nebenwirkungen gibt, und das abzuschätzen und wie man das auch mit Experimenten belegen kann, daran arbeiten wir derzeit.
Jetzt sind so viele Menschen in Europa gestorben, in der Welt, in China, in den USA. Viele andere können nicht arbeiten, die haben kein Einkommen, die machen sich Sorgen um die Zukunft. Gibt es angesichts dieser Lage keine Abkürzung, um so einen Impfstoff schneller zu entwickeln, oder sind die Risiken vielleicht auch einfach zu groß dafür?
Also man muss ja nochmal auch so perspektivisch sagen, dass die Impfstoffentwicklung, so wie sie jetzt gestartet hat, so schnell angelaufen ist wie noch nie zuvor. Dass jetzt schon im März die erste Studie am Menschen angelaufen ist, das hat es bisher noch nicht gegeben. Diese Impfstoffe, die jetzt so früh schon im März in die klinische Prüfung gegangen sind im Menschen, werden vielleicht Ende des Jahres schon verfügbar sein. Andere Impfstoffe, die aufwendiger herzustellen sind, werden erst später da sein. Aber die jetzt in diesen nächsten Wochen einen Impfstoff zur Verfügung zu haben, das wird es leider nicht geben. Und da sind, wie Sie sagen, die Risiken einfach zu groß. Wir haben natürlich Risikopopulationen, die vielleicht auch schwerere Verläufe haben. Wir haben auch schon Todesfälle gesehen, aber das Gros der Infizierten, also über 80%, haben ja milde Verläufe. Und da muss man sehr genau halt abwägen, dass man nicht mit dem Impfstoff mehr Schaden anrichtet, als dass man schützt. Und das braucht einfach seine Zeit.
Sie haben ja schon beim Ausbruch von MERS einen Impfstoff mitentwickelt. MERS ist ein ähnliches Virus, das ist vor einigen Jahren im Nahen Osten ausgebrochen. Helfen diese Erfahrungen eigentlich bei MERS jetzt beim aktuellen Erreger?
Ja, also das ist genau das, warum jetzt auch schon so eine schnelle Impfstoffentwicklung auf den Weg gebracht werden konnte, weil viele von den Konsortien oder den wissenschaftlichen Gruppen oder auch den Firmen, die jetzt ganz vorne dabei sind bei der Covid-Impfstoffentwicklung, haben halt ihre Erfahrungen und ihre Plattformen und ihre Herstellungsabläufe von MERS genommen und die jetzt halt mit einer Sequenz von Covid adaptiert. Und deswegen konnte man jetzt schon schneller reagieren als noch vor 10 Jahren zum Beispiel.
Merlin Addo vom UKE in Hamburg. Vielen Dank. Weltweit suchen Forscher nach einem Impfstoff. In den USA haben die ersten klinischen Tests begonnen, also Tests am Menschen. Peter Mücke in New York. Was ist von diesen Tests zu erwarten?
Naja, man erhofft sich natürlich, dass man einen Impfstoff findet. Das ist aber gar nicht so einfach. Also auch da muss man so ein bisschen die Erwartungen bremsen. Wovon man sich kurzfristig mehr erhofft, ist vom Plasma von geheilten Patienten. Das ist im Prinzip eine uralte Variante, die schon angewendet wurde vor über 100 Jahren, als die spanische Grippe in Europa und anderswo in der Welt viele Todesopfer gefordert hat. Viel mehr als diese Coronavirus-Epidemie fordern wird. Sicherlich kann man das jetzt schon sagen. Da geht es darum, dass man das Blut von Rekonvaleszenten, also von denjenigen, die diese Coronavirus-Erkrankung überlebt haben, überstanden haben, dass man mit dem Blutplasma dieser Patienten das extrahiert und das wiederum Menschen spritzt. Der Hintergedanke ist, dass die Antikörper, die diesen Menschen geholfen haben, diese Krankheit zu überstehen, dass diese Antikörper eben andere Leute immun machen können gegen diese Krankheit, zumindest für einen begrenzten Zeitraum. Der Vorteil bei einem Impfstoff ist allerdings immer, dass da die Immunität länger dauert und auch zuverlässiger ist.
Diese Tests sind ja nicht unumstritten. Getestet wird mit Freiwilligen. Was sind das für Personen? Wer hat sich dazu bereit erklärt?
Da finden sich eigentlich immer Leute. Das sind zum Teil Menschen, die helfen wollen und das aus voller Überzeugung machen. Das sind aber natürlich auch viele Menschen, die das wegen des Geldes machen. Und sagen wir mal, die Notwendigkeit ist hier stark vorhanden. Wenn man sieht, hier in New York hat so gut wie alles geschlossen, außer Supermärkten und Apotheken. Das heißt, die ganzen Menschen, die in den Restaurants gearbeitet haben, die in den vielen anderen Klamottenläden, in den Kaufhäusern gearbeitet haben, die sind arbeitslos. Es gibt keine Absicherung. Die sitzen auf der Straße, machen sich Gedanken, ob sie die nächste Miete noch zahlen können. Da wird man schon Leute finden. Generell ist es so, dass bei Medikamententests auch gerne natürlich in Entwicklungsländer gegangen wird. Beispielsweise Indien ist da eigentlich das eines der Hauptländer, wo Impfstoffe auch gerne getestet werden. Beispielsweise ist dieser Impfstoff gegen Gebärmutterhalskrebs ist seinerzeit fast komplett in Indien getestet worden. Das hat den Hintergrund, es ist dort einfach viel billiger und die Vorschriften, die gemacht werden, die Sicherheitsvorschriften auch, sind halt deutlich laxer, als das bei uns der Fall wäre.
Peter Mücke, du lebst in New York. Was ich mit New York verbinde, das ist eigentlich fast mehr als diese sagenhafte Skyline. Das ist der Sound von Manhattan. Das U-Bahn-Rattern, der Straßenlärm, die Sirenen. Du schaltest gerade vom Homeoffice, habe ich gehört. Wenn du das Fenster heute aufmachst, wie klingt New York im Moment? Ganz anders.
Ganz anders, in der Tat. Ich höre hier morgens die Vögel, wenn wir morgens aufstehen, Vögel zwitschern. Das ist mir in dem ganzen Dreivierteljahr, in dem wir hier leben, in Brooklyn noch nicht passiert. Also die Stadt ist ruhiger. Es sind einfach deutlich weniger Autos auf der Straße, wenn man mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt. Die Straßen sind frei. Man muss nicht Angst haben, dass man von dem nächsten LKW oder SUV überrollt wird, was man eigentlich sonst jeden Morgen hat. Also die Stadt ist ruhig, die Menschen sind ruhiger, es sind weniger Menschen auf der Straße. Man weicht sich aus, wenn man sich entgegenkommt, immer mit so einem Lächeln oder einem Zuzwinkern. Man weiß, wie es gemeint ist, man hält Abstand. Das wird eigentlich auch ganz gut eingehalten, muss ich sagen. Auch in Supermärkten, in den Schlangen gibt man sich Mühe, dass man nicht zu nahe steht. Vor den Supermärkten gibt es in der Regel Einlasskontrollen, damit sich nicht zu viele Menschen gleichzeitig in dem Raum aufhalten. Trotzdem, bei gutem Wetter sind die Parks voll. Man geht joggen, man fährt Fahrrad, man hält aber auch hier Abstand. Also so große Zusammenkünfte, wie es die noch vor einer Woche oder anderthalb Wochen gegeben hat, die sieht man eigentlich nicht mehr.
Viele haben ja vielleicht die Bilder in der Tagesschau gesehen, der Times Square ohne Menschen, sowas hat es, glaube ich, selten gegeben. Die Straßen in Manhattan so leer wie nie, du hast das gerade beschrieben. Wie sieht es bei den Menschen aus? Wie würdest du die Stimmung beschreiben, zum Beispiel bei deinen Nachbarn?
Es ist so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Bei den Nachbarn muss man sagen, das ist immer alles sehr nett. Man ruft sich zu, man unterhält sich, man muntert sich auf und sagt, das wird schon vorübergehen. Insgesamt ist die Stimmung wirklich so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Nach allem, was die Experten bisher ausgerechnet haben, wird hier der Höhepunkt der Corona-Epidemie in etwa 2 bis 3 Wochen eintreten. Darauf versucht man sich jetzt vorzubereiten, so gut das überhaupt noch geht. Es gibt einen ein Notfallkrankenhaus, ein kleines, 76 Betten, viele sind es nicht, im Central Park, ein Zeltkrankenhaus sozusagen. Es ist jetzt gerade, hat jetzt gerade in dem Moment ein Lazarettschiff der US-Marine angelegt im Hafen. Das ist für 1000 Patienten ausgelegt. Es werden Krankenhäuser, Notfallkrankenhäuser in großen Hallen und Kongresszentren gebaut. Man rechnet damit, dass man 140.000 Krankenhausbetten braucht, wenn dieser Höhepunkt erreicht ist in 2 bis 3 Wochen. Man hat aber eigentlich nur 53.000 und dann sieht man dann, wie groß die Not ist. Es fehlt an allem. Es fehlt an Schutzmasken, an Schutzbekleidung. Es fehlt vor allen Dingen an Beatmungsgeräten. Also es ist schon die Angst zu spüren, was passiert, wenn dieser Höhepunkt hier eintritt und wenn man möglicherweise selber betroffen ist und dann in dieses wirklich marode Gesundheitssystem, diesem wirklich maroden Gesundheitssystem ausgeliefert ist.
In den USA haben sich fast doppelt so viele Menschen infiziert als in China. New York gilt als die Stadt in den USA, die von Corona am schlimmsten betroffen ist. Warum konnte sich das Virus gerade da so dermaßen ausbreiten?
Das hat verschiedene Gründe. Der erste Grund ist, man hat das hier lange nicht ernst genommen in den USA. Den ersten Fall, den ersten diagnostizierten Fall hatten wir am 1. März in Manhattan und dann hat man gespürt so langsam, oh, das kommt ja bei uns an, wir müssen hier auch was tun. Also man hat sehr spät reagiert. Bis dahin hatte das Virus leichtes Spiel, sich zu verbreiten, erst recht in der größten Stadt der Vereinigten Staaten, New York City, in der am dichtesten besiedelten Region der Vereinigten Staaten, der Großraum New York. Nirgendwo leben so viele Menschen auf so engem Raum. Da hat natürlich ein Virus deutlich leichteres Spiel als jetzt, sage ich mal, im mittleren Westen, wo alle paar Meilen eine Farm kommt und es wenig Kontakt gibt. Hinzu kommt New York sicherlich auch die internationalste Stadt in den Vereinigten Staaten. Große Flughäfen, hier kommen Menschen aus der ganzen Welt an. Also sowas verbreitet sich natürlich hier leichter als woanders. Diese hohen Zahlen, die wir hier haben, muss man aber auch immer so ein bisschen relativieren, denn je mehr man natürlich testet, umso höher sind die Fälle, um die höher ist die Zahl der Fälle, muss man sagen. Und in New York hat man so viel getestet wie nirgendwo sonst in den Vereinigten Staaten. Also wenn man da mal eine Vergleichbarkeit hätte, wenn man wirklich sagen würde, wir testen so und so viel Prozent der Bevölkerung und dann die Zahlen nebeneinander liegt, dann müsste man mal sehen, ob nicht auch in beispielsweise Los Angeles oder ähnlichen Metropolen die Zahlen ähnlich hoch sind. Zurzeit sind wir hier der Hotspot und was man sagen kann ist, hier wird der Peak, also der Höhepunkt der Welle, die Zahl der meisten Erkrankungen wird hier als erstes sein. Wie gesagt, in 2 bis 3 Wochen an der Westküste rechnet man damit, dass das erst im Mai passieren wird. Also es wird sich von hier aus ausbreiten, das steht fest.
Das ist noch eine lange Zeit. Das amerikanische Gesundheitssystem, das funktioniert ja anders als bei uns hier in Deutschland. Viele Amerikaner sind nicht mal versichert. Können sich die Menschen eine Behandlung in so einem Krankenhaus überhaupt leisten?
Klares Nein. Der, wer nicht versichert ist, kann sich das nicht leisten. Es gibt ja auch schon Berichte über beispielsweise einen Todesfall eines 17-Jährigen, das war jetzt glaube ich an der Westküste, der eben keine Versicherung hatte, der abgewiesen worden ist und dann nicht behandelt wurde und aus diesem Grund gestorben ist. Das ist hier Alltag. Die allermeisten Menschen können sich eine Krankenhausbehandlung gar nicht leisten. Im Umfragen geben knapp 70% an, dass sie ganz bewusst bei einer Krankheit mal nicht ins Krankenhaus gegangen sind, weil sie wissen, sie können sich diese Rechnung nicht leisten. Wenn man hier zum Arzt geht, muss man als erstes seine Kreditkarte durch ein Lesegerät ziehen, bevor man überhaupt irgendeinen Arzt sieht. Also das ist hier alles durchkommerzialisiert. Spitzenmedizin gibt es hier für Spitzenverdiener, das ist gar keine Frage. Wer allerdings nicht zu diesen Spitzenverdienern gehört oder am Ende sogar gar keine Krankenversicherung hat, die zumindest für kleine, deutlich schlechtere Hospitäler aufkommen würde für die Kosten dort, der ist hier verloren. Es gibt hier immer die Zusicherung, dass natürlich alle behandelt werden, aber es schreckt am Ende ab und die Erklärung, warum so viele Krankenhausbetten fehlen, ist ganz einfach. Dieses System ist darauf ausgelegt, dass nur wenige Gutverdiener ins Krankenhaus gehen und die anderen tauchen gar nicht auf und dann braucht man gar nicht so viele Betten. Und die werden eben nicht vorgehalten.
Peter Mücke in New York, ich danke dir für deine Eindrücke. Ich wünsche dir, dass der Gesang der Vögel noch ein bisschen anhält, auch wenn irgendwann hoffentlich wieder der Sound der Großstadt zurückkehrt. Vielen Dank.
Das hoffe ich auch. Danke.
Das war unser Blick in die Welt, der Weltspiegel-Podcast. Und das ist der Moment, auch mal Danke zu sagen. Viele von euch haben uns geschrieben, haben kommentiert, haben uns Themenwünsche geschickt an weltspiegel.digital@ard.de. weltspiegel.digital@ard.de. Und dafür möchte ich euch danken. Wir gucken uns das aufmerksam an. Wir finden es richtig gut. Morgen machen wir eine Pause, aber übermorgen gibt es die nächste Ausgabe zu Corona. Bis dahin, bleibt gesund und wenn euch die Decke auf den Kopf fällt, die ARD-Mediathek ist ein richtig guter Zeitvertreib. Die hat jede Menge wirklich guter Dokus zu bieten. Und wir sind auch auf YouTube mit dem Weltspiegel. Klickt mal rein für noch mehr Ausland. Vielen Dank fürs Zuhören. Sagen Christiane Justus, Philipp Weber und ich, Philipp Abrech.